Der Vodafone Enterprise Plenum Audiocast. Hier gibt es ausgewählte Keynotes von unseren Workshops, tiefe Einblicke und Learnings zu den aktuell wichtigsten Business-Themen. Hier bekommen Sie alles, um zu verstehen, entscheiden und zu machen.
Bis hierhin haben wir heute jetzt schon viel gelernt. Was Hacker, wie Hacker vorgehen, wie man auch vorgehen muss, wenn man mal spontan in Anführungsstrichen Bitcoins braucht und warum eine Cybersecurity-Versicherung dann doch gut investiertes Geld ist vermutlich. Habe ich zumindest heute gelernt, dass man sich da im Vorfeld Gedanken zu machen soll. Und ich glaube, es wird höchste Zeit, dass wir jetzt ein wenig auch einmal in die Praxis schauen. Und ich stehe hier vorne nicht ohne Grund. Die sehen alle die Kamera hier vorne, weil wir jetzt nämlich einen Gast haben. Ich habe ihn eben schon angekündigt, Florian Jürgens von Vorwerk. Der liebe Florian ist nämlich leider nicht in Deutschland, hat aber alles möglich gemacht, dass er heute wenigstens digital dabei sein kann. Wir müssten ihn gleich sehen. Er ist, glaube ich, im schönen Chicago. Kommt das Bild?
Nicht, also ich hoffe, man hört mich erstmal. Beziehungsweise bei mir ist es guten Morgen in die Runde.
Wir sehen aber noch kein Bild.
Inzwischen in Detroit, aber okay, ich gebe es aber eigentlich frei.
Ah, jetzt sehen wir dich. Hallo, siehst du uns?
Ja, ich kann euch perfekt hören und perfekt sehen.
Sehr schön, sehr gut. Dann hat das jetzt auch geklappt. Hier steht schon 24/7 Hours of a CISO Nightmare. Ich glaube, ich habe eben schon gesagt, wir wollen alle jetzt mal einen Blick ein bisschen in die Praxis gehen und die Rolle einmal eines CISOs einführen oder einnehmen. Was passiert tatsächlich, wenn das Unternehmen gehackt wird und man nur 72 Stunden hat, um darauf zu reagieren. Man ist mit schwierigen Entscheidungen verbunden, konfrontiert, haben wir heute schon gehört, mit Zeitdruck und vor allen Dingen auch unter Druck, richtige Entscheidungen zu treffen. Diejenigen von euch, die gestern schon beim Fireside-Chat dabei waren, da hatten wir dieses Thema auch. Florian, du hast diese Tabletop-Simulation auch mit deinem Team gemacht, mit deiner Geschäftsführung gemacht. Was dabei rausgekommen ist im Nachgang auch, welche Learnings das gab, das wirst du gleich uns auch erzählen. Ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Florian, die Stage is yours.
Alles klar. Ja, vielen Dank in die Runde. Wie schon angekündigt, kann leider nicht vor Ort sein, macht aber gar nichts. Kriegen wir auch virtuell ganz gut hin. Was erwartet euch in den nächsten 20, 25 Minuten? In erster Linie viel schlechte Laune. Also meine Keynote ist darauf ausgelegt, möglichst viel schlechte Laune zu verbreiten und auf der anderen Seite aber auch entsprechend euch eine ganze Menge an Wissen zu vermitteln, wie ihr euch im Falle eines Falles bei einem Ransomware-Angriff im eigenen Unternehmen aufstellt. Und das Ziel ist dabei vor allem, dass ihr sehr, sehr viele Fragen nach dem Vortrag mitnehmt in euer Unternehmen, für das ihr dann in den kommenden Tagen und Wochen dann hoffentlich Antworten erarbeitet. Es wird eine sehr interaktive Session, das heißt zurücklehnen und berieseln lassen klappt an der Stelle nicht. Wir werden immer mal wieder Fragen stellen an eure Richtung. Insofern hoffe ich da auf einen interaktiven Austausch. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person, Florian Jürgens, aktuell als CISO bei der Vorwerk-Gruppe, bekannt für das beste Küchengerät der Welt, der Thermomix und unsere Staubsauger-Reihe. Und genau, wie eben schon angekündigt, ist der folgende Vortrag eine Tabletop-Simulation, etwas, was wir innerhalb der Vorwerk-Gruppe auch gemacht haben. Also es basiert toi 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 nicht auf einem tatsächlichen Angriff, sondern es war eine Simulation, die wir im Rahmen von unserer Awareness, also unserer Risiko-Assessment-Maßnahmen durchgeführt haben. Und das Ganze möchte ich jetzt auch mit euch machen. Das heißt, was erwartet euch? Wir werden das Ganze in drei Runden simulieren. Ihr seid jetzt in der Rolle des CISOs, des Informationssicherheitsverantwortlichen, des Informationssicherheitsbeauftragten, wie auch immer man es bei euch im Unternehmen nennen möchte. Und ihr werdet angegriffen, beziehungsweise euer Unternehmen wird angegriffen. Und Runde für Runde bekommt ihr weitere Informationen und müsst dann Entscheidungen treffen, Rückmeldungen geben, wie ihr euch denn jetzt entsprechend verhaltet. Wir fangen erstmal ganz entspannt an mit einer kurzen Einführung, was ist überhaupt passiert. Zum zeitlichen Aspekt, natürlich haben wir Sonntagabend. Sowas passiert immer Sonntagabend. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Dienstagvormittags angegriffen werdet, ist da eher noch verschwindend gering. Also Sonntagabend, die Kollegen in eurer IT-Abteilung bekommen immer mehr Nachrichten von den Mitarbeitern, dass dort Phishing-Mails eingegangen sind und die Computer der Mitarbeiter einen Totenkopf zeigen und eben nicht mehr arbeiten können. Aufgrund der hohen Anzahl an Tickets beschließen die Kollegen der IT, einen Major Incident zu eröffnen. Und der verantwortliche 24/7 Manager on Duty greift daraufhin zum Telefon und ruft euch als CISO an. Pass mal auf, hier ist gerade irgendwas im Gange, schalte ich mal bitte mit einem Rechner drauf und guck dir mal an, was hier gerade los ist. Was ist passiert? Ganz klassischer Fall von Ransomware. Kundendaten wurden entsprechend abgezogen. Die Rechner sind verschlüsselt und die Angreifer möchten 2 Millionen US-Dollar in Bitcoins haben, geben euch dafür einiges an Zeit. Allerdings, wenn diese verstrichen ist, wird das Ganze immer teurer und die Kundendaten werden dann entsprechend veröffentlicht. Diese 2 Millionen, das sind ein fiktiver Wert. Man wird einen Wert wählen, angepasst an euren Umsatz, Gewinn und eure Unternehmensgröße. Das sind ja mehr oder weniger frei verfügbare Daten. Insofern werden die Angreifer dort einen Betrag wählen, der euch zwar auf der einen Seite wehtut, den ihr aber durchaus bezahlen könnt, der euch jetzt nicht in den kompletten Bankrott reißt. Insofern gibt es da durchaus Anpassungen. Ich kenne auch reale Zahlen um die 20 Millionen US-Dollar. Also insofern wird man da schon euch ein entsprechend individuelles Angebot machen. Fangen wir mal ganz locker an. Was macht ihr denn jetzt als erstes? Da würde ich euch einmal um Handzeichen bitten, wobei ich jetzt leider nicht das Publikum sehe, sondern nur meine Folien im Vorbild. Das müsste dann einmal die Moderation für mich übernehmen. Und zwar habt ihr drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, dass ihr eine Forensik-Company kontaktiert, die euch bei der Aufarbeitung hilft. Oder ihr erstellt erstmal einen Microsoft Teams-Kanal und ladet die relevanten Stakeholder ein, um da so ein bisschen Krisenmanagement zu machen. Oder ihr ruft den Emergency Case per E-Mail oder Telefon aus. Einmal mit der Bitte um Handzeichen. Wer ist denn für Variante 1? Okay. Ich habe es doch geschafft, es unten rechts einzublenden. Das sehe ich aber soweit keine Hand. Wer ist für Variante 2? Teams-Kanal. Okay, das sind schon ein paar mehr. Und wer ist für Variante 3? Genau. Also grundsätzlich sind alle drei Punkte relevant und wichtig. Aber in der Regel sollte zuerst tatsächlich offiziell dann die Krise oder der Emergency ausgerufen werden, weil das idealerweise gekoppelt ist an zusätzliche Ressourcen, an zusätzliche Befähigungen. Dann werden Kommunikationsketten angestoßen. Also das sollte idealerweise der erste Step sein. Okay, dann beginnen wir mit der Runde 1. Die Zeit läuft natürlich fleißig weiter gegen euch. Das im Hinterkopf behalten. Das heißt, die Entscheidung, die ihr treffen müsst, müsst ihr schnell treffen. Von den anfänglich 40 PCs am Sonntag liegt ihr jetzt bei knapp 130 verschlüsselten PCs, seit der Emergency-Fall ausgerufen wurde und Mitarbeiter über den gesamten Globus und die Organisation verteilt, melden sich. Das heißt, ihr könnt schon mal davon ausgehen, dass es sich um ein globales Problem handelt. Unter der Annahme, dass ihr auch mal eine Info bekommt aus irgendeinem News-Netzwerk, wurde ein Suspicious Network Traffic erkannt, aber in der Regel seid ihr zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so im Bilde, was eigentlich passiert ist. Also selbst wenn ihr von Firmen, die von außen auf eure Netzwerke draufschauen, eine Meldung bekommt, versucht ihr eigentlich zu dem Zeitpunkt erst noch intern zu schauen, was eigentlich gerade losgeht. Nehmen wir einmal an, ihr habt ein Unternehmen, was auch Shops vor Ort hat. Die Kollegen haben am Montagmorgen die Rechner gestartet. Diese wurden entsprechend auch infiziert. Ihr habt Glück, Nur die Hälfte der Shops ist bereits infiziert. Die andere Hälfte hat die Rechner noch nicht hochgefahren aufgrund von einem Public Holiday. Aber ihr merkt schon, oder ihr könnt davon ausgehen, dass auch der Kundenimpact relativ schnell kommen wird, weil jetzt schon die Hälfte eurer Shops eben nicht mehr arbeiten kann. So, dann beginnen wir mal mit dem interaktiven Teil. Was macht ihr denn jetzt als erstes oder als nächstes? Wichtiger Hinweis an der Stelle, hier gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. Es ist in der Regel immer eine Einzelfallentscheidung und eine Frage der Priorität, die von Unternehmen zu Unternehmen komplett unterschiedlich sein kann. Auch die Punkte, die ich euch gleich zeige, ich möchte sie nicht als Best Practice Approach bezeichnen. Es sind nur Ideen, was ihr machen könntet zu dem Zeitpunkt, aber am Ende des Tages ist es eine Einzelfallentscheidung. Ja, bitte an die Moderation und an das Publikum durch Handzeichen Vorschläge zu machen. Was macht ihr denn jetzt als nächstes? Ihr seid der CISO, ihr seid verantwortlich für die Informationssicherheit und euer Unternehmen wird gerade angegriffen. Ich glaube, da müsste die Moderation einmal mit dem Mikrofon oben gehen. Und idealerweise wahrscheinlich auch die Antwort für mich einmal kurz wiederholen, falls es klappen sollte.
Für die Frage vielleicht nochmal, was jetzt so sozusagen in den Shops...
Die Frage ist relativ einfach. Was macht ihr jetzt als nächstes? Also euer Unternehmen wird ja gerade angegriffen. Sitzen bleiben und nichts machen, weiß ich nicht, ob das eine Garantie ist für die zukünftige Arbeitsplatzsicherheit. Ja, man kann versuchen, das auszusetzen.
Also neben dem Emergency Case, ich weiß ja jetzt nicht, was da alles an Details schon stattfindet, an Routinen, aber grundsätzlich würde ich sagen, Netz runterfahren, Anmeldungen am System verhindern, Menschen informieren, dass sie sich nicht anmelden sollen und PC erst gar nicht anschalten sollen. Das wäre so die erste Maßnahme, um ein bisschen Eindämmung zu betreiben. Weil vielleicht habe ich dann ja das Glück, dass der ein oder andere Rechner nicht direkt betroffen ist. Das wäre mal so die erste Maßnahme, diese Warnung ins Unternehmen zu geben und sozusagen, wie man so schön sagt, den Stecker zu ziehen.
Ja, sehr guter Punkt. Muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Business Impact, vielleicht kriegt man es noch eingefangen, vielleicht auch nicht. Aber ja, absolut valider Punkt. Werde ich auch nachher noch was zu sagen. Vielleicht noch eine zweite Meldung. Dann noch einen anderen Vorschlag. Da hinten geht eine Hand hoch, ja?
Ich denke, dass man auch auf jeden Fall alle internen Ressourcen, auch also die halt da irgendwie fachlich involviert sind, einmal zusammenziehen sollte, um die Optionen, die auch jetzt in diesem Fall jetzt zur Verfügung stehen, zu evaluieren und Risiken zu analysieren. Und ja, Optionen aufzubereiten, wie man als nächstes vorgehen kann. Also ich denke mal, da wird auch definitiv die Geschäftsführung involviert sein, mit der man dann ja auch dann letzten Endes dann, ja, welche Option jetzt als nächster Schritt gewählt werden wird. Das ist ja nicht nur eine alleinige Entscheidung der IT. Also denke ich mal, genau. Gut organisierten Unternehmen.
Genau, prima. Schauen wir mal rein. Also klar, erstmal die relevanten Kollegen zusammenholen, in dem Fall hier das Security Management Team, Überblick verschaffen, Situation erklären. Containment wurde eben auch schon angesprochen, wird erfahrungsgemäß von den Unternehmen immer viel zu spät gemacht, weil man eben doch noch die Hoffnung hat, man kann es noch einfangen, man kann den Business Impact noch gering halten, als eben sich komplett von der Außenwelt abzuschotten, aber der Business Impact muss dann natürlich auch permanent diskutiert werden. Initiale Stakeholder-Information, Mitarbeiter, Betriebsrat, gegebenenfalls Behörden, komme ich später auch noch zu, wird vor allem dann interessant, wenn eben die gängigen Kommunikationsmittel wie Microsoft Teams, Outlook und das Internet nicht mehr zur Verfügung stehen. Squad-Team zusammenrufen, Action-Plan und Communication-Plan und über weiteres Budget und zusätzliche Hilfe nachdenken. Die hier weiß geschriebenen Punkte sind auch nochmal optional zu betrachten. Also auf jeden Fall in der ersten Phase Überblick verschaffen und die relevanten Stakeholder an Bord holen. Runde 2, die Zeit läuft entsprechend weiter gegen euch. Gehen wir mal davon aus, dass wir ein Forensikunternehmen kontaktiert haben. Auch da der Hinweis, das sollte man auf der Kurzwahl haben. Also nicht erst zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist, sich darum bemühen, ein Forensikunternehmen zu kontaktieren. In der Regel sind die auch gerade bei einem groß angelegten Angriff, wenn es die Branche erwischt, sehr, sehr rar am Markt. Also davor ab die Fühler ausstrecken. In so einem Security Report können unterschiedliche relevante Informationen und Handlungshinweise dran sein. Also klar, auch hier der Punkt Disconnect. Dabei geht es nicht darum, die Rechner auszuschalten oder runterzufahren, das würde jegliche forensische Spuren zerstören, sondern quasi die Verbindungen nach außen zu kappen. Da aber auch wiederum der Hintergedanke oder die Idee im Hinterkopf behalten, wie stelle ich denn sicher, dass meine IT-Dienstleister und mein Forensikunternehmen und gegebenenfalls Behörden noch mit mir kommunizieren, wenn ich quasi mich von der Außenwelt abschotte. Also auch im Hinterkopf überlegen, es ist nicht damit getan, einmal das große LAN-Kabel zu ziehen, sondern ich muss mir Gedanken darüber machen, welche Ports und Verbindungen ich zumache. In so einem Security Report können aber auch Hinweise drinstehen, wie zum Beispiel, schaut mal nach, ob zusätzliche Admin-Users angelegt wurden oder kompromittiert sind. Ihr könnt davon ausgehen, dass es sich nicht nur um eine Ransomware-Attacke handelt, sondern die Angreifer im Netz sind, sich Backdoors bauen, also sprich Hintertüren offen halten und weitere Schadsoftware ins Unternehmen einbringen. Worüber ihr auf jeden Fall Informationen benötigt, sind zum einen das Thema Lateral Movement, also wie bewegt die Schadsoftware oder der Angreifer sich durch das eigene Netzwerk. Gibt es weitere Malware? Und das ist, wenn ihr eine Lessons Learned von heute mitnehmen wollt, dann die, stellt sicher, dass eure Datensicherungen gegen Ransomware geschützt sind. Das wird euch im Zweifelsfall den Hintern retten. Also das ist die große Lessons Learned, stellt sicher, dass eure Datensicherungen entsprechend geschützt sind. Wenn das der Fall sein sollte, müsst ihr aber jetzt auch schon mal im Hinterkopf behalten, dass das Rückspielen nur in einem sauberen neuen Netzwerksegment möglich ist. Das heißt, ihr könnt nicht in die alte Infrastruktur eure sauberen Datensicherungen spielen, sondern ihr müsst quasi eure vorhandene IT-Infrastruktur nochmal parallel eben woanders aufbauen. Insofern muss auch das entsprechend berücksichtigt werden. Nehmen wir mal an, ihr habt euch so verhalten wie gefühlt 95% aller Unternehmen, ihr habt nicht direkt die Internetverbindung nach außen hin gekappt. Insofern geht die Verschlüsselungsparty hier fleißig weiter. Inzwischen seid ihr bei 200 PCs und auch bei knapp 70 Shops. Und herzlichen Glückwunsch. Natürlich sind es jetzt auch die Server, die es erwischt hat. Das heißt, ab jetzt habt ihr einen User-Impact im vierstelligen Bereich. SAP funktioniert nicht mehr, das Customer Relationship Management System funktioniert nicht mehr und so weiter und so fort. Was könnte denn zum jetzigen Zeitpunkt etwas sein, was ihr so gar nicht gebrauchen könnt, was so richtig unpassend ist? Genau, das Ganze geht viral, die ersten Kunden beschweren sich, eure Systeme sind nicht mehr verfügbar, die Webseiten gegebenenfalls, die Produkte funktionieren nicht mehr und spätestens zu dem Zeitpunkt ist jetzt wirklich Druck auf dem Kessel, also spätestens jetzt könnt ihr davon ausgehen, dass noch ganz andere Stakeholder auf euch aufmerksam werden. Unter anderem die internen Sales-Kollegen, die sich melden, dass sie keinen Vertrieb mehr machen können, aber ja, dass sie geknüpft ist an euren Bonus. Und hier natürlich jetzt auch der Druck von intern immer größer wird. Dadurch, dass es viral gegangen ist, meldet sich die Presse bei eurem Leiter der Kommunikationsabteilung und hätte gerne ein Statement innerhalb der nächsten Stunde, warum denn die Produkte nicht mehr funktionieren und ob ihr da gehackt worden seid. Würde da kein Statement erfolgen, würde man eben selber was schreiben. Also insofern habt ihr da jetzt auch die nächste Baustelle, neben eben dem eigentlichen Ransomware-Thema, dem Druck von intern, kommen jetzt auch immer mehr Externe auf den Schirm, die da entsprechende Aufgaben für euch haben. Was macht ihr jetzt als nächstes? Ich würde jetzt ein klein mit dem Blick auf die Zeit, weil ich auch nicht genau weiß, wann wir angefangen haben, ein klein bisschen euch da quasi durchführen, einfach um möglichst viel jetzt auch entsprechend hier zu vermitteln. Also spätestens jetzt solltet ihr darauf hinweisen, die Systeme vom Netz zu nehmen und im Offline-Modus zu arbeiten, um eben auch dem Angreifer die Möglichkeit zu geben, weiter in eurem Netzwerk zu agieren. Denkt drüber nach, können die Kollegen aus dem Vertrieb von den Shops alternativ arbeiten, vielleicht auf Listenverkäufe entsprechend protokollieren, sodass es dann später im ERP-System nachgetragen werden kann. Isolieren der infizierten Systeme und entsprechend auch der Netzwerksegmente. Ein Proposal für Emergency Operations anfragen. Ihr werdet zusätzliche Ressourcen benötigen, auch bei den IT-Kollegen. Allen voran dahingehend, dass ja auch die Systeme wieder neu aufgesetzt werden müssen. Und dafür braucht ihr eben zusätzliche Manpower intern als auch gegebenenfalls bei einem externen Provider. Analyse, ob die neue Admin-Accounts angelegt wurden, einmal im AD als auch eben bei den Domain-Admins. Weiterhin die Überprüfung, ob denn eure Datensicherungen entsprechend noch sauber sind und gegebenenfalls genutzt werden können und wie lange würde das Recovery-Procedure an der Stelle dauern. Wie gesagt, ihr müsst das Ganze in ein sauberes Netzwerksegment wiederherstellen. Gegebenenfalls könnt ihr Kontakt mit den Angreifern aufnehmen. Wenn ihr das machen wollt, ist eigentlich der wichtige Hinweis, macht es nicht selber. Dafür gibt es Firmen am Markt, die sich genau darauf entsprechend spezialisiert haben, mit den Angreifern Kontakt aufzunehmen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, sich mal Samples zeigen zu lassen von den gestohlenen Daten oder auch mit denen zu verhandeln über die Ransomware. Mir liegen da auch echte Screenshots vor, dass es da auch teilweise Weihnachtsdiscounts gibt, wenn man dann relativ schnell entsprechend bezahlt. Und wenn dann grundsätzlich Bitcoin-Payments gemacht werden möchten, dann darüber nachzudenken, wie das denn durchgeführt werden kann. Da auch die Kommunikationsstrategie auf Social Media muss beachtet werden und wie ihr denn auch die Mitarbeiter erreicht, wenn eben Microsoft Teams nicht mehr funktioniert, das Intranet und auch Outlook nicht mehr funktioniert an der Stelle. Also ihr seht, die Liste an Aufgaben wird immer größer. Runde 3, die Zeit läuft weiter. Es gibt ein Feedback von den IT-Kollegen. Die entsprechenden Systeme wurden vom Netz genommen. Desktop-PCs laufen allerdings teilweise noch weiter. Insofern findet da auch noch die Verschlüsselung weiterhin statt. Aber toi, 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 eure Backups sind sauber an der Stelle. Das heißt, da habt ihr wirklich Glück gehabt. Ihr könnt die Backups nutzen. Aber das Ganze dauert, um die Systeme wiederherzustellen. Bei dem normalen Rechner 8 Stunden, bei der Installation von den Shop-Systemen, weil weniger Software drauf ist, liegt ihr dabei 5 Stunden, bei den Servern ungefähr 3 Tagen. Jetzt könnt ihr davon ausgehen, eure IT-Kollegen werden eine Zeit lang nicht mehr nach Hause fahren, weil die werden im 24/7-Betrieb die Systeme neu aufsetzen. Und dann kommen auf einmal ganz andere Fragen ans Tageslicht. Wo schlafen die Kollegen? Hat jemand Feldbetten im Unternehmen? Wer hat die Kreditkarte, mit denen die Pizzen der Kollegen bezahlt werden, damit die auch was zu essen haben? Wer kümmert sich um den Schutz der Mitarbeiter, dass die nicht alle in einen Burnout laufen, wenn sie 16 bis 18 Stunden Rechner wieder aufsetzen? Deswegen eben der Hinweis, ihr braucht zusätzliche Ressourcen. Dadurch, dass das Ganze entsprechend viral gegangen ist, ist es jetzt auch natürlich in der Presse gelandet. Gegebenenfalls wenden sich jetzt Behörden an euch. Bezüglich Behörden, mein Hinweis, so früh wie möglich Kontakt aufnehmen. Ihr könnt nur gewinnen am Ende des Tages. Hier in NRW sind das die Kollegen vom ZAC, der zentralen Ansprechstelle Cybercrime, zu denen wir auch einen sehr, sehr engen Draht haben. Das heißt, wir laden die zu unseren Awareness-Veranstaltungen ein, um so einen Einblick in die Praxis zu geben. Aber wir tauschen uns auch sehr eng mit den Kollegen aus, einfach weil am Ende des Tages beide Seiten gewinnen. Also wenn ihr euch bei denen meldet, dass ihr angegriffen seid, in der Regel wissen die das schon, weil ihr nicht die Ersten seid. Das heißt, die können euch Infos geben über den eigentlichen Angriffspfad, die können euch bei Forensik unterstützen. Also da bin ich ein großer Verfechter davon, die Polizei frühzeitig einzubinden. Ob man dann danach eine Anzeige erstattet, steht auf einem ganz anderen Blatt. Da habe ich auch eine andere Meinung zu. Letzten Endes ist es eine Einzelfallentscheidung. Aber auch da können die Kollegen der Polizei eben eine Hilfestellung geben, ob es sinnvoll ist, eine Anzeige zu erstatten, ob es eine Aussicht auf Erfolg gibt oder ob man davon grundsätzlich eben absieht. Aber frühzeitige Einbindung der Behörden aus datenschutzrechtlicher Sicht sowieso notwendig. Datenschutzbehörde etc. Meldung machen, aber in NRW eben das ZAC frühzeitig einbinden. Dadurch, dass es viral gegangen ist oder jetzt auch in der Presse gelandet ist, hat es jetzt auch euer Aufsichtsrat mitbekommen und meldet sich entsprechend bei euch, wie es denn aussieht, was denn jetzt noch hier zu tun ist, bis man wieder normal arbeiten kann. Man würde ja so viel Geld in die entsprechende Security stecken. Ja, ihr merkt, die Aufgabenliste wird länger und länger und ihr könnt davon ausgehen, die kommenden Wochen werdet ihr keine Zeit für das operative Tagesgeschäft und eure Regeltermine haben. was müsst ihr jetzt machen? Ja, spätestens jetzt würde euch auch das Top-Management fragen, sollen wir denn zahlen oder nicht? Eine Frage, die mir sehr häufig in meinen Vorträgen gestellt wird, es gibt auf der Liste der Argumente für das Zahlen eigentlich nur ein valides Argument, und zwar, wenn ihr keine andere Möglichkeit habt. Das heißt, eure Backups sind verschlüsselt oder infiziert, und die Alternative wäre, den Laden komplett dicht zu machen. Dann solltet ihr zahlen. Ansonsten gibt es ganz viele Punkte, die dagegen sprechen. Erstens, ihr verhandelt mit Kriminellen. Ich weiß nicht, wie vertrauenswürdig die sind. Bekommt ihr den Entschlüsselungscode? Löschen die gestohlenen Kundendaten? Ich weiß es nicht. Zweitens, ihr landet quasi auf einer Liste. Das heißt, man weiß, ihr seid erpressbar. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Nächsten aufspringen und euch auch wieder angreifen, weil ihr ja fleißig zahlt. Der dritte Punkt, ihr habt keinen großen Vorteil davon, weil ihr eh alles neu aufsetzen müsst. Also nur mit, wir entschlüsseln unsere Daten und gehen dann zum Tagesgeschäft über, ist es nicht getan, weil die Angreifer waren ja einmal drin. Eure Systeme sind kompromittiert. Insofern rate ich da grundsätzlich von ab. Wenn ihr denn zahlen wollen würdet, kommen neue Fragestellungen, wie zum Beispiel, wer hat Bitcoins, wer hat Zugriff auf die Wallets, auf welchen Börsen sind wir angemeldet, weil 20 Millionen könnt ihr nicht über einen Binance-Account mal eben rüberschicken. Wie sieht das Ganze steuerrechtlich aus und unterstützt ihr vielleicht terroristische Organisationen damit? Je nach Land, beispielsweise USA, ist das Zahlen von Bitcoins oder von Kryptowährungen bei Ransomware grundsätzlich verboten. Also auch ganz viele Fragestellungen, die es im Vorfeld zu klären gibt. Müsst euch Gedanken darüber machen, wie lange es dauert, das entsprechende Netz wieder sauber aufzusetzen. Redet mit der Produktion, macht es Sinn, zum aktuellen Zeitpunkt zu produzieren? Ihr verkauft ja derzeit keinerlei Systeme. Ihr könnt über externe Firmen mit den Hackern Kontakt aufnehmen und mal nach einem Beispiel von den Kundendaten fragen. Und ihr müsst euch natürlich Gedanken darüber machen, wie erreicht ihr die Mitarbeiter? Auch eine schöne Fragestellung für euch im eigenen Unternehmen. Geht mal davon aus, Teams, Outlook und das Internet funktioniert nicht mehr. Wie kommt ihr an eure Mitarbeiter? Kennen Unternehmen, die es erwischt hat, die haben Poster ausgedruckt und im Büro überall aufgehangen, sodass, wenn die Mitarbeiter morgens ins Büro gekommen sind, großes Poster am Empfang hängen hatten, bitte geh mit deinem Rechner direkt zum IT-Support, starte den Rechner nicht, wir sind Opfer eines Cyberangriffs geworden, etc. etc. Ganz, ganz viele Punkte. Wir haben das bei der Vorwerkgruppe über 9 Runden gemacht. Wenn man jetzt so ein normales mittelständisches Unternehmen nimmt, kann man davon ausgehen, es dauert Monate, bis man wieder on track ist. Social Media wird erfahrungsgemäß ein bisschen ruhiger. Man muss noch über Wochen das Datengap quasi füllen, über die Informationen, die angefallen sind, aber nicht ins ERP eingetragen worden. Ihr braucht einen externen IT-Service. Genau, und ihr müsst eben entsprechend Zeit einplanen, die ganzen Systeme wieder sauber aufzusetzen. Wir haben das über 4 Stunden gemacht, zusammen mit einem externen Unternehmen, was diese Tabletop-Übung für uns erstellt hat, zusammen mit sehr hochkarätigen Teilnehmern. Also unser Top-Management war dabei, COO, CFO, CIO, Leiter Kommunikation, Datenschutz. Wie ihr sehen könnt, die in der Tabletop verwendeten Informationen sind die gleichen Folien, die ich euch heute hier gezeigt habe, weil ich eben damals von dieser Tabletop-Übung so angetan war, dass ich dachte, ich möchte das Wissen an der Stelle weitervermitteln. Ich kann euch aber sagen, nach diesen 4 Stunden war der Tag gelaufen, weil die externen Kollegen dort mit Stoppuhr standen. Das heißt, wir hatten pro Runde immer 20 Minuten Zeit, und dann hieß es, okay, so, Runde ist vorbei, trefft jetzt eine Entscheidung. Also da ist dann auch das Stresslevel entsprechend hoch. Nichtsdestotrotz kann ich so eine Übung extremst empfehlen, weil wir 2 große Learnings mitgenommen haben. Zum einen das Schaffen der Awareness darüber, dass so eine Krise, so ein Ransomware-Angriff keine Aufgabe der IT- oder der Security-Abteilung ist, sondern jede Abteilung etwas tun muss. HR informiert die Mitarbeiter, der Betriebsrat kümmert sich um die Mitarbeiter, das Top-Management trifft eine Entscheidung, Communication tritt in die Kommunikation nach außen. Finance kümmert sich gegebenenfalls um Bitcoin-Zahlungen, die IT setzt die Systeme neu auf, die Security-Abteilung nimmt Kontakt auf mit Behörden. Also letzten Endes ist eine Krise eine Aufgabe, die das gesamte Unternehmen beeinflusst und jeder muss dort etwas tun. Und die zweite große Lessons learned, die wir hatten, war die Darstellung dessen, dass wir als Security-Abteilung nicht nur ein reines Cost-Center sind, sondern eine Präventivfunktion haben. Und deswegen sind wir dazu übergegangen, im Rahmen unserer Kommunikation von einer fiktiven KPI zu sprechen, und zwar von den Return on Damages Not Incurred, um eben aufzuzeigen, Moment, wir sind nicht nur ein teures Cost-Center, was keinen direkten Benefit liefert, sondern wir helfen eben auch, Schäden zu vermeiden. Und das ist eigentlich unser Return on Invest am Ende des Tages. Weil so ein Ransomware-Angriff, auch da liegen mir echte Zahlen vor, kostet ein Unternehmen, je nach Unternehmensgröße, nehmen wir mal ein Beispiel, 1 Milliarde Umsatz, knapp 3000 Mitarbeiter, 15 bis 30 Millionen Euro. Und dann werden auf einmal Investitionen in die Security-Abteilung verhältnismäßig gering, wenn man auf der anderen Seite eben so ein Ransomware mit so einem hohen Betrag hat am Ende des Tages. Also da kann ich nur empfehlen, so eine Übung tatsächlich im eigenen Unternehmen einmal durchzuführen. Ähnlich ist es mir in unserer letzten Position, in meiner letzten Position als CISO bei der Längste 2019 passiert. Da hatten wir keinen Ransomware-Angriff, aber Indicator of Compromise von einem Trojaner-Angriff, was uns auch über ein Jahr beschäftigt hat und uns dazu gebracht hat, sämtliche Hardware von den Servern weltweit auszutauschen, weil wir eben nicht davon ausgehen konnten, dass die Systeme noch sauber sind. Insofern haben wir da die IT-Kollegen quer über den gesamten Globus geschickt und hat auch einen hohen sechsstelligen Betrag am Ende des Tages gekostet. Ganz, ganz viele Informationen weiß ich, ganz, ganz viele Fragen. Die Folien bekommt ihr natürlich für diejenigen, die das Thema noch weiter vertiefen möchten. Ich habe mich mal hingesetzt und ein Handout erstellt, wo ihr zu diesen einzelnen eben angesprochenen Bereichen Kommunikation, Servicepartner, technische Themen, ganz, ganz viele Fragen findet. Also in diesem Handout gibt es auf 7 Seiten keinerlei Antworten. Ihr findet nur Fragen, wie zum Beispiel, wie erreicht ihr die Mitarbeiter, wenn die interne Infrastruktur nicht mehr funktioniert? Wo schläft eure IT-Abteilung, wenn ihr die Rechner umsetzen müssen, wer kann eigentlich die Bitcoins überweisen? Wo liegt der Crisis-Plan ausgedruckt, etc., etc.? Die Antworten müsst ihr dann natürlich selber für euch im eigenen Unternehmen finden. Wer das Handout haben möchte, gerne entweder per E-Mail, E-Mail-Adresse blende ich gleich noch ein, oder per LinkedIn mir einfach eine kurze Nachricht schicken, auf die 3 Punkte klicken, vernetzen und mir dann bitte eine Nachricht schicken mit der entsprechenden Bitte, das Handout auch zu bekommen. Nicht nur eine Anfrage, sonst weiß ich nicht, ob da tatsächlich Interesse besteht. Aber wie gesagt, Erwartungshaltung, keinerlei Antworten, nur Fragen, die ihr dann eben im eigenen Unternehmen umsetzen müsst beziehungsweise beantworten müsst. Ich glaube, wir liegen zeitlich noch ganz gut in der Zeit. Vielleicht haben wir auch jetzt noch Zeit für die ein oder andere Frage. Genau, ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Florian. Sind wir dich auch im Groß? Gibt es Fragen aus der Runde? Da einmal.
Ja, hallo. Wir haben jetzt ganz viele Maßnahmen und Aktionen kennengelernt, die sicherlich nur gut ablaufen können, wenn man auch entsprechend vorbereitet ist. Du hattest gesagt, dass es einer der zentralen Punkte ist, die Rechner vom Netz zu nehmen, um eine weitere Ausbreitung des Schadens zu verhindern. In dem Moment, weil ja die Policy in vielen Unternehmen ist, es gibt nichts lokal, alles ist auf dem Netz, bin ich oft natürlich auch dann nicht mehr arbeitsfähig. Macht es aus deiner Sicht und Erfahrung deswegen Sinn, in dem Krisenplan auch eine Möglichkeit vorzusehen, wie ich offline arbeiten kann mit Reserverechnern, die vielleicht schon aufgesetzt sind und die ich irgendwo habe in einer bestimmten Anzahl für diesen Zweck, oder ist das unrealistisch?
Nein, absolut. Da kommen wir schön aus dem Bereich des Business Continuity Management. Um diesen besagten Fall von einem befreundeten CISO nochmal aufzugreifen, was es die da 15 bis 30 Millionen gekostet hat. Tatsächlich erzählte er mir, dass der Geschäftsführer mit seinem Compagnon und 2 Bullis zu Mediamarkt und Saturn gefahren ist und knapp 2000 Rechner gekauft hat. Also die haben wirklich die beiden Autos genommen und sind dann von Mediamarkt zu Saturn gefahren und haben alles an Notebooks aufgekauft, was sie dort kriegen konnten, eben weil die Geräte nicht vorrätig waren. Natürlich muss man über alternative Szenarien nachdenken, allen voran eben das Thema Kommunikation. Eine Lessons learned, die wir jetzt bei der Vorwerkgruppe tatsächlich hatten, war, dass wir jetzt uns ein Tool lizenziert haben, mit dem wir komplett losgelöst von unserer Infrastruktur eine Kommunikation aufbauen können. Da gibt es diverse Anbieter am Markt, Alert Media, F24 etc., sodass wir dann eine App auf dem Handy haben und einen Krisenraum eröffnen können, selbst wenn die gesamte Infrastruktur bei der Vorwerkgruppe nicht mehr funktioniert, um irgendwie arbeitsfähig zu sein. Also ja, absolut valider Punkt, das muss berücksichtigt werden. Aber genau das sind diese Fragestellungen, über die man sich ganz weit im Vorfeld entsprechend Gedanken machen muss oder machen sollte und nicht erst, wenn es dann schon zum Ernstfall gekommen ist, ja.
Frage beantwortet? Sehr gut. Sonst noch jemand eine Frage? Das sieht nicht danach aus. Vielen, vielen Dank, Florian. Ich bin mir sicher, wenn noch Fragen sind, einfach, du hast es eben gesagt, per LinkedIn vernetzen oder wenn das jetzt so schnell war, gerne uns einfach eine E-Mail schicken. Und du hast ja auch gesagt, wir schicken die Folien und den Ton, den du mitgegeben hast, ja auch noch im Nachgang rum.
Schön, dass Sie eine weitere Folge des Vodafone Enterprise Plenum Audiocast gehört haben. Wir hoffen, Sie haben etwas mitnehmen können, was Sie in Ihrem Business weiterbringt. Hören Sie doch direkt eine weitere Folge.